Hallo Funkfreunde, hier ist Tom, Delta Lima 7, Uniform Zulu Ontario. Und ich möchte heute über den QCX Mini CW Transceiver von QRP Labs berichten. Meine eigenen Erfahrungen und Eindrücke. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, der QCX Mini CW Transceiver von QRP Labs hat eine ganz interessante Eckdaten, die Informationen darüber findet man natürlich auf der entsprechenden Webseite von QRP Labs auf qrp-labs.com. Und da gibt es auch andere Bausätze darüber zu lesen als auch zu bestellen, sodass man sich sein individuelles Gerätchen zusammenbauen kann. Der QCX Mini ist nur 9,5 mal 6,3 mal 2,5 cm groß, also so groß wie eine Zigarettenschachtel. Hat entsprechend Anschlüsse. Einmal für eine Morse-Taste, für einen Kopfhörer, für die Stromversorgung, über einen ganz normalen Stecker, wie man sie vom Steckernetz erkennt. Auf der rechten Seite dann die Anschlussbuchse für die Antenne über einen BNC-Anschluss und dann zwei Klinkenbuchsen für eine PTT-Steuerung, für eine externe und für einen Cut-Anschluss. Auf der Frontseite sieht man sehr schön das Display, Hintergrund beleuchtet, und dann haben wir vorne links einen entsprechenden Volumenregler. Regler und auf der rechten Seite dann den Regler für zum Tunen der Frequenz als auch per Tastendruck für bestimmte Einstellungen dann im Menü. Zwischen diesen zwei Drehreglern sind zwei Mini-Tastaturknöpfe für zum Bedienen des Menüs, der Ablage des CW-Keyers und auf der rechten Seite der Taster für den VVA, B, verschiedene andere Einstellungen. Diesen QCX Mini CW Monoband Transceiver, den gibt es in verschiedenen Ausführungen, also von fürs 80 Meter Band, 60, 40, 30, 20, 17 Meter und momentan im Experimentalmodus für 15, 12, 10 und 6 Meter, allerdings mit geringerer Leistung. Das Gerätchen macht zwischen 5 Watt. Bei mir sind es 6,18 Watt geworden bei einer Stehwelle von 1 zu 1,2 an einer Yagi-Antenne. Ja, momentan Stand Mai 2021 kann man, wie gesagt, diesen Bausatz für rund $55 kaufen. Das Gehäuse ist sehr zu empfehlen, schön in Schwarz, ordentlich bedruckt, sehr robust, und da ist eigentlich alles bei, was man braucht. Die Schräubchen und auch vier Gummifüße. Und das kann man sich dazu bestellen für nochmal $25. Dieser kleine Mini-Transceiver wiegt 200 Gramm etwa. Und wie gesagt, gibt es als Monoband-Ausführung und hat also für seine geringe Größe erstaunlich viele Features drin. Zum Beispiel ein 7-fach Low-Pass-Filter und ein 200 Hz CW-Filter. Die Anzeige ist ein LCD-Screen mit Hintergrundbeleuchtung in Gelb. Das also auch, wenn man die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet, ausreichend Sicht und Darstellung gibt, sodass man also das auch draußen benutzen kann und die Sonne scheint. Und da kann man also das Display wunderbar ablesen. Ja, eingebaut ist eine automatische L-Book. Man kann aber auch eine normale Handtaste anschließen. Das kann man dann übers Menü verstellen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, auf dem Display sich die empfangene Morsezeichen darstellen zu lassen. Das ist also ein CW-Decoder enthalten. Dann eine Batteriestatusanzeige. Und natürlich ein S-Meter, wobei natürlich die Anzeige des S-Meters eigentlich nur so relativ ist. Sie wird mit so ein paar Strichen dargestellt, je nachdem, wie laut man sich die NF einstellt. Also es ist kein vollwertiges S-Meter, sondern ja, halt so ein bisschen eine Darstellung, wie viel Pegel anliegt. Das Ding macht, hat hier zwei VFOs, hat man hier realisiert, über die Programmierung, VFOA, VFOB. Man kann auch Splitbetrieb machen. Auch die RIT-Einstellung ist verfügbar, sodass man ein bisschen Versatz empfangsmäßig einstellen kann. Und dieser kleine Transceiver ist auch in der Lage, eine Barkenaussendung zu realisieren in CW oder in WSPR. Das kann man sich ja alles konfigurieren und dann kann man das Ding also auch so als eigenständige WSPR-Barke laufen lassen. Wir gehen mal ein bisschen in die Tiefen jetzt hier zu diesem kleinen Gerätchen. Ich habe jetzt hier auf einem Sockel sitzen an einem Prozessor mit der Firmware 1.07. Das ist also Stand Mai 2021. Und da sind also alle Menüpunkte natürlich vorprogrammiert. Man kann dieses Gerät hier, und dafür sind Anschlussbuchsen vorgesehen, die man beim Zusammenbau einlötet, kann man später den Prozessor mit einem USB-AVR-Controller im Grunde genommen die Firmware selbst verändern und anpassen. Wenn da was Neues rauskommt, kann man das über so eine Steckbuchse, die auf der Hauptplatine sitzt, im Grunde genommen upgraden. Eine tolle Sache. Man sollte allerdings aufpassen, gerade diese Steckanschlüsse führten bei mir zu einem Kurzschluss, als die darüberliegende Platine von mir draufgesetzt wurde. Das gleiche passierte links 1 cm daneben sitzt ein großer Elko, der am Kopfende dann im Prinzip auch auf die oberste Platine berührt hat. Da sollte man also vorsichtig sein, wenn man die Platinen zusammensetzt. Das ganze Gerät besteht quasi aus drei Platinen. Der Hauptplatine ganz unten, einer aufgesteckten Platine Oberseite, wo im Prinzip das Display mit drauf ist und dazwischen noch die kleine Platine für die Drehregler und für die Tasten. Das heißt, eigentlich der größte Knackpunkt war eigentlich dann zum Schluss diese drei Platinen ordentlich irgendwie miteinander zusammen zu verschrauben, ohne dass irgendwo ein Kurzschluss stattfand. Das hat aber letztendlich dann ganz gut geklappt. Ja, und ich wollte als nächstes was über den Menüpunkt erzählen. Wir haben insgesamt zurzeit 9 verschiedene Menüpunkte. Presets. Eingabe von Frequenzen und Speicherfrequenzen, die man da setzen kann. Messages. Da besteht also die Möglichkeit, gespeicherte Texte zu hinterlegen, die dann ausgesendet werden können. Dann den VFO-Menüpunkt mit VFBA, VFOA und VFOB mit der Einstellung der RIT-Werte und des CW-Offsets. Der Versatz hier standardmäßig 700 Hertz. Dann kommt der Menüpunkt 4, alles was zum Thema Kea einzustellen ist. Es gibt auch einen Übungsmodus, den man hier aktivieren kann. Und natürlich kann man hier den Typ der angeschlossenen Morse-Taste wählen. Das Ding macht Voll- und Semi-BK, eine tolle Sache. Man merkt also beim Geben überhaupt keine Sendeempfangsumschaltung, weil das alles total geräuschlos und schnell geht. Und manch einer mag halt den Semi-BK-Betrieb, wo der Empfänger quasi weggeschaltet wird. Und andere möchten eher Voll-BK-Betrieb machen. Das geht also sehr schön mit dem Ding. Ja, dann gibt es den Menüpunkt Decoder. Hier stellt man im Prinzip ein, ob man die empfangenen CW-Signale dekodieren lassen möchte. Ich als eingefleischter CW-Mann brauche das eigentlich nicht, aber habe es trotzdem eingeschaltet, weil mich mal interessiert hat, wie gut das Gerätchen wirklich die CW-Zeichen dekodiert. Das ging also ganz toll eigentlich. Natürlich, wenn die Signale zu leise wären, kommt er da nicht mehr ran. Und dann gibt es halt Lücken. Ne? Aber im Prinzip bei starken Stationen, wenn man noch nicht so fit ist oder ein bisschen Tempoproblem hat, kann man das prima nutzen. Also funktioniert hervorragend, reicht doch völlig aus. Man kann sich die Periodendauer der Anzeige und so weiter und die Tempoerkennung kann man sich über das Menü 5 dann quasi einstellen. Menü 6 ist die Barken-Funktion. Da muss man seine Eckdaten hinterlegen, wie Rufzeichen, Locator, Sendeleistung etc., Wiederholzeit, Barkenfrequenz an sich und ob man die Barke ein- und ausschaltet. Wir haben auch die Möglichkeit, eine Echtzeituhr hier einzustellen. Nachteil ist natürlich, dass sich die Uhrzeit dann letztendlich wieder auf Null setzt, dann wäre das Gerätchen von der Spannung drin. Das heißt, man müsste hier jedes Mal, wenn man die 12 Volt anschließt, die Uhr einstellen, um hier durchgehend eine echte Zeitanzeige auf dem Display zu haben. Menüpunkt 7 steht hier. Verschiedene Einstellungen sind dort konfigurierbar. Die S-Meter-Anzeige, das Batteriesymbol, Abstand der S-Meter-Balken. Oder ob man das Gerät wieder auf Werkseinstellung zurücksetzen will. Menüpunkt 8 dient dann dem Abgleich des Gerätes, sowohl nach der Fertigstellung als auch hinterher. Da kann man viele verschiedene Dinge hier einstellen. Wird sehr schön gelöst, die Einstellung der NF-Frequenz für den IQ-Balance-Bereich oder die unteren und oberen NF-Frequenzen für den Phasenabgleich kann man hier sehr schön über diesen Menüpunkt realisieren. Das wird relativ gut erklärt und da gibt es auch viele Filmchen im Internet, wo das beschrieben wird. Ja, und als letztes der Menüpunkt 9. Hier hat man verschiedene Testeinstellungen implementiert, um für zukünftige Anwendungen das Gerät auch für verschiedene Messungen nutzen zu können. Habe ich mich aber bisher noch nie so richtig mit beschäftigt. Ja, das war es im Prinzip mal in Schnelldurchlauf zum Thema Menü. Ja, kommen wir zum Zusammenbau. Wie gesagt, ich muss gleich mal vorweg sagen, ich bin also, wie gesagt, nicht der große Elektroniker. IOMs sagten glatt, dass das Ding in 2 Stunden zusammenzubauen ist. Ich kann das nicht bestätigen, bei mir hat es sage und schreibe 6 Stunden gedauert, aber ich habe mir auch richtig Zeit gelassen und also es wirklich Step by Step gemacht, ne? Der Bausatz kommt in Tüten daher, alles fein abgepackt, es hat auch nichts gefehlt. Und die SMD-Teile sind komplett vorbestückt. Das war also schon mal sehr praktisch, dass man hier diese kleinen Bauelemente nicht selbst drauflöten muss. Das Ganze ist super, super gemacht worden, alles sehr ordentlich und wie gesagt, man brauchte sich nur um die größeren Dinge hier zu kümmern. Insgesamt sind 5 Spulen zu bewickeln, wobei die schwierigste eigentlich die größere ist, die L1. Hier ist einmal eine Hauptbindung aufzubringen und 3 kleinere. Anhand der Anleitung ist das aber sehr gut zu sehen, wie es hier gemacht werden muss, welche Wickelrichtung zu beachten ist etc. Die größte Aufgabe, die größte Schwierigkeit war eigentlich, die insgesamt 2, 4, 6, 8 Drähte in jeweils durch ein Loch der Platine zu führen und dann festzulöten. Ganz wichtig ist, dass man bei dem Kupferlackdrähten sicherstellt, dass die auch alle vernünftig vom Kupferlack befreit sind, bevor diese Spulen mit den entsprechenden Ringkörpern eingelötet werden. Also muss man also sehr sorgfältig sein, dass man da auch wirklich Kontakt hat. Alles andere ist ziemlich easy gemacht. Man montiert die einzelnen Bauelemente wie Potentiometer, Anschlussbuchsen und Kondensatoren entsprechend der Aufbauanleitung, ja, das geht relativ easy. Es gibt eine Stelle, wo dann noch Leistungstransistoren auf die Platine gelötet werden, die dann im Prinzip auf einer Art Kühlung sitzen mit einem Schräubchen und einer Scheibe. Das ist aber im Prinzip auch sehr gut erklärt, wie man das macht. Ja. Achso, am Anfang muss man die Platinen, die sind vom Herstellungsprozess noch nicht auseinandergebrochen. Da muss man aufpassen, dass man die, ja, dass man da mit entsprechendem Gefühl rangeht, diese Platinen abzuknicken, um sie rauszulösen. Ja, war, kostete mich ein bisschen Überwindung, aber letztendlich haben wir es dann hinbekommen. Und ganz wichtig ist, dass man die entsprechenden Ränder der Platine ein bisschen befeilen sollte, sonst passt das alles nicht ineinander. Da bleiben also kleine Überstände hängen. Das muss man entfernen und schön glatt machen dann. Sonst hat man nachher Probleme beim Zusammenbau. Bevor wir uns mal den Sound vom Empfänger des QCX Mini anhören, ich habe da ein paar Soundbeispiele, kann man also nur sagen, dass es letztendlich wirklich gelungen ist, ein schönes Spielzeug. Und ganz neckig ist, wenn man an den großen Antennen oder auch portabel an den kleinen Antennen da das Gerät anschließt, hört sich gut an, ist natürlich nicht so ein Sound wie an einem großen High-End-Gerät, aber ich habe gleich am ersten Tag wirklich ganz gut hören können. Damit gewöhnungsbedürftig ist natürlich auch, dass man am Tune-Regler im Grunde genommen so ein bisschen die einzelnen Übergänge merkt. Also es ist kein VVO-Knopf im herkömmlichen Sinne. Es dauert eine ganze Weile, ehe man seine einzelnen Menüeinstellungen so optimal eingestellt hat, aber das geht dann relativ gut von der Hand. Ich hätte mir noch gewünscht, dass es einen Ausschalter gibt, wenn man den 12-Anschluss dauerhaft dran hat oder so. Aber gut, kommt vielleicht beim nächsten Mal. Also kann man nur sehr gut, sehr empfehlen hier. Viel Spaß damit haben. Und ja, wünsche euch erfolgreiche QSOs mit diesem QCX Mini von QRP Lab. So, jetzt kommen die Soundbeispiele. Da kann man mal ein bisschen reinhören, wie sich das bei mir angehört. 73 von DL7 UZO. Vielen Dank fürs Hören.